Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir starten gemeinsam in die dritte Ferienwoche in Rheinland-Pfalz. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, viele von euch sind vielleicht schon wieder zu Hause aus dem Sommerurlaub. Andere haben ihn noch vor sich. Jeder von uns hat sich aber sicherlich schon mit der ein oder anderen Frage beschäftigt, die sich um die Arbeit der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter dreht. Wie kommt man überhaupt an den Job? Wie sieht die Ausbildung dazu aus? Was machen die noch, außer Sicherheitseinweisungen und Getränke servieren? Was, wenn es mal Stress an Bord gibt oder der Nachbar Käsefüße hat? Ist es ein Traumjob? Und eine Frage, die wir auch in der Redaktion hier viel diskutiert haben: Wie oft erwischt man Passagiere beim Liebesspiel auf der Bordtoilette, also im legendären Mile High Club? Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns heute meine liebe Kollegin Franzi Kremmen, die normalerweise für unsere Homepage und für die Social-Media-Kanäle von RPR1 zuständig ist, aber nebenbei eben auch als Flugbegleiterin arbeitet bei einer großen internationalen Airline. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
Hallo John, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hab gesehen, gleich mal Instagram-Foto gemacht, weil du sonst eigentlich am Rechner sitzt und gar nicht hier in die Studios reinkommst.
Genau, ich schreibe immer Nachrichten am Rechner und komme selten hier zur Aufnahme und finde das immer ganz spannend.
Aber wir sind ja heute nicht hier, um über deinen Job als Online-Redakteurin zu sprechen, sondern du bist auch Flugbegleiterin bei einer großen, renommierten Airline, die in die ganze Welt fliegt. Dann vielleicht erstmal Begrifflichkeiten klären. Flugbegleiterin, sagt man heute noch Stewardess?
Ich glaube, das ist ein Begriff, der nicht mehr so häufig verwendet wird, aber umgangssprachlich noch ganz gerne. Das heißt, Flugbegleiter ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung mittlerweile.
Ist das despektierlich, wenn man Stewardess zu dir sagt?
Nee, finde ich nicht. Also gerade im englischsprachigen Raum wird es noch oft verwendet. Da ist der Name ja eigentlich Air Hostess, aber Stewardess ist einfach geläufiger. Und deswegen finde ich das voll okay, wenn die Leute das noch verwenden.
Wie bist du denn zu diesem sehr außergewöhnlichen Job gekommen? Wie wird man als junge Frau Flugbegleiterin?
Ja, ich möchte jetzt meine Eltern nicht bashen, aber wir waren früher selten im Urlaub. Also meine Eltern haben sich früh getrennt und ich musste oft gucken, wie alle Leute in die Welt fliegen. Und wir haben es meistens, wenn, dann nur mit dem Auto gemacht. Und das heißt, ich habe ein kleines Grundschulabschlussbuch, in dem schon steht, dass ich gerne Flugbegleiter werden möchte. Und es gab auch tatsächlich in unserem Bekanntenkreis eine Dame, die Flugbegleiterin war. Und zu der habe ich immer aufgeschaut. Die war, wie man sich so eine Flugbegleiterin vorstellt, groß, schön und blond und gebildet. Und das fand ich immer ganz toll. Und dem wollte ich, glaube ich, nacheifern.
Okay, und ist das dann eine Ausbildung? Wie wird man Flugbegleiterin?
Das ist gar nicht so kompliziert. Also sobald man genommen ist, ich würde sagen, der Einstellungsprozess ist doch das Schwierigste an dieser ganzen Sache. Und dann hat man nur noch 3,5 Monate Kurs, wird da auf der Basis ausgebildet und hat dann nochmal ein paar Einweisungsflüge, von denen man dann in die ganze Welt fliegt, um dann das Praktische nahegelegt zu bekommen.
Also Einstellungskriterium ist nicht wie früher gedacht, groß, schön und blond zu sein, sondern...
Das wäre heutzutage despektierlich.
Ja.
wir müssen ja die Diversität wahren und alle gleichberechtigen. Deswegen dürfen Airlines keine Vorgaben mehr zu Größen und Gewicht machen. Ich meine, wen sie dann im Endeffekt einstellen, ist ihre Sache. Aber geben darfst du es eigentlich nicht mehr.
Nee, aber gibt es trotzdem so Voraussetzungen, die du mitbringen musst? Oder kann jeder und jede Flugbegleiterin Flugbegleiter werden?
Also Pflicht ist auf jeden Fall, fließend Englisch zu sprechen. Ohne kommt man in dieser Welt nicht weiter und auch mit manchmal nicht. Aber das ist eine andere Sache. Ich glaube, du solltest schon groß genug sein, um an die Bins zu kommen, weil sonst kannst du gewisse Sachen einfach nicht machen. Und ich glaube, ganz schmächtig sollte man auch nicht sein, weil die Trolleys und die Türen im Flieger, das ist schon alles sehr schwerfällig und teilweise auch alt und noch schwerfälliger. Das heißt, eine gewisse Grundstabilität, eine Grundfitness musst du schon mitbringen, auch aufgrund von Zeitverschiebungen, Luftdruck und den ganzen Sachen, die dich so gesundheitlich auch beeinträchtigen können. Wenn man chronisch krank ist oder nur 1,20 groß, wird es vielleicht schwer.
Gut, 1,20 ist sehr klein. Aber jetzt hast du den ersten Fachbegriff benutzt. Du musst groß genug sein, um an die Bins ranzukommen. Heißt?
Die Bins sind die Schränke im Flugzeug, quasi okay, die über den Sitzen. Und die haben natürlich eine gewisse Höhe und die musst du selber zumachen können. Also gerade wenn während dem Flug oder während Turbulenzen mal was aufgeht, ist deine erste Hand da dran, weil die Gäste da oft gar nicht dran denken. Und wenn du dann zu klein bist und dir dafür Hilfe suchen musst, ich glaube, dann wird's problematisch.
Ihr wurdet ja lange Jahre auch abwertend als Saftschubse bezeichnet, weil ihr eben mit diesem bekannten Wagen dann durch die Gänge geht und Getränke serviert. Aber eure Aufgaben und deine Aufgaben, die sind ja um einiges vielfältiger. Vielleicht kannst du ja mal einen groben Querschnitt geben. A, was macht es denn, wenn du so bezeichnet wirst? Und B, wie sehen deine Aufgaben wirklich aus?
Also neben Saft habe ich ja auch Champagner, Gin und sowas dabei.
Champagner-Schubse, auch schön.
Spaß beiseite. Natürlich klingt Saftschubse irgendwie despektierlich, weil das, für was ich am wenigsten eingestellt bin, ist, den Service zu leisten tatsächlich. Also das ist nur ein ganz kleines Aufgabengebiet. Sondern ich bin in erster Linie für die Sicherheit an Bord da. Und ich glaube, das vergessen ganz viele Menschen. Und wenn mal was passiert, bin ich halt die Erste, die Hand drauf hält oder die Leute rauszieht. Und dafür sind wir weitestgehend da.
Vergisst man halt, weil toi 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 zum Glück sehr wenig passiert. Inwiefern bist du für die Sicherheit der Leute verantwortlich? Wie sieht so ein klassischer, sagen wir jetzt mal, ein Kurzstreckenflug aus?
Auf der Kurzstrecke ist es auf jeden Fall immer sehr stressig. Das heißt, man guckt sich die Leute beim Einsteigen schon an. Wie sehen die aus? Sind die krank? Will ich die mitnehmen? Sind die betrunken? Könnten die mir in der Luft Probleme machen? Ich habe vorher schon den ganzen Flieger gecheckt. Sicherheitssachen, also ob jemand Gegenstände an Bord zurückgelassen hat oder ob irgendwelche relevanten Dinge nicht funktionieren, wie die Türöffnungsautomatik, ob der Rutschenluftdruck ausreichend ist und so Sachen. Macht das Flugzeug Geräusche, die ich keiner Thematik zuordnen kann? Rieche ich etwas? Sehe ich etwas? Das muss ich sofort alles dem Cockpit melden, weil die Kabine ist quasi das Auge fürs Cockpit. Also das Cockpit hat zwar ganz viele Instrumente und die sehen ganz viel, aber ein paar Sachen bleiben dann noch in unserem Aufgabenbereich hängen. Man kann ja nicht alles absichern. Und deswegen sind wir hauptsächlich für die Früherkennung von potenziellen Gefahren zuständig. Ja, und sobald was passiert, natürlich auch für alles andere.
Das klingt sehr spannend. Also ich kenne die Flugbegleiterinnen dann immer, die dann sehr, sehr freundlich grinsend am Eingang stehen. Aber das heißt, es ist so eigentlich Fassade. In Wirklichkeit scannst du die Passagiere genau ab und achtest schon auf irgendwelche potenziellen Gefahrenquellen.
Ja, dieser Einsteigevorgang dient natürlich einmal der Sortierung der Gäste, dass die nicht wild durch den ganzen Flieger laufen, aber auch dem Passenger Screening nennen wir das. Das heißt, genau, die laufen nah an uns vorbei. Wir können riechen, sehen, hören, wie sind die drauf und uns damit eventuelle Gefahren und Probleme von Bord halten.
Wo ist denn da die Grenze? Wo, ab wann ist jemand nicht mehr reisetauglich? Wann sortierst du aus und sagst, Entschuldigung, aber sie dürfen leider nicht mitfliegen?
Also das kann schon bei einem Gips anfangen, dass wir den zu Hause lassen. Wenn zum Beispiel ein Doktor nicht wusste, dass der Junge mit dem gebrochenen Arm danach eine Flugreise antritt und der Gips ist komplett geschlossen, dann müssen wir den kleinen Jungen wieder von Bord holen, wenn den niemand rechtzeitig aufmachen kann. Weil der Arm kann in der Luft anschwillen und das kann mit dem Gips dann zu Problemen führen. Die Menschen haben offensichtlich Drogen oder Alkohol konsumiert und sind nicht mehr zurechnungsfähig.
Ja. Wie oft passiert sowas, dass du Leute daheim lassen musst, jetzt so im Schnitt?
So ein, zwei Mal im Jahr passiert es schon, auf jeden Fall.
Und musst du dich danach rechtfertigen, weil die Leute, die da daheim bleiben, die sind natürlich alles andere als begeistert. Da wird ja dann wahrscheinlich schon gefragt werden, okay Franzi, warum hast du den oder die jetzt zu Hause gelassen, oder?
Das Gute ist, dass das alles immer nicht auf meinem Rücken passiert, sondern die Hoheitsgewalt hat am Ende der Kapitän an Bord. Das heißt, der schmeißt den Gast dann von der Maschine runter. Aber ich gebe natürlich meinen Input. Im Endeffekt läuft es aber bei so vielen Passagieren und so einem großen Unternehmen nicht mehr bei mir auf. Also das kompensiert die Airline dann, je nachdem, was das für ein Fall ist. Aber wenn das selbstverschuldet ist, man unterschreibt ja, was viele nicht wissen, mit den AGBs bei einem Kauf eines Tickets unterschreibt man ganz viele Klauseln, die Airline natürlich bei gewissen Unstimmigkeiten dann absichert. Und da steht auch, glaube ich, unter Transportbedingungen, dass man nicht alkoholisiert oder betrunken sein darf. Das heißt, wenn so Gäste an Bord kommen, dann dürfen die auch keine Kompensation mehr erwarten danach.
Gab es denn schon mal Situationen mit Passagieren, die du falsch oder nicht ganz so schlimm eingeschätzt hast, dass es dann an Bord irgendwelche unangenehmen Situationen gab?
Ja, es gab tatsächlich mal einen Vorfall, wo wir in dem gleichen Hotel wie ein Gast untergebracht waren vor Ort. Das war damals in Afrika und der Gast hat mich tatsächlich im Hotel im Bikini fotografiert. Und das ist auf dem Rückflug, hat er das dann ganz stolz rumgezeigt. Und ich glaube, ich hätte ihn in dem Moment schon ausladen müssen. Aber manchmal ist es vor dem Flug turbulent und sowas. Und ich habe ihn dann dazu bringen können, dass er das Foto am Ende löscht. Aber was ich zu der Zeit noch nicht wusste, also dieser Mann war ja offensichtlich psychisch irgendwie durch, sonst würde man so Dinge nicht machen, meiner Meinung nach. Der wurde dann an Bord einfach komisch. Also der hat sich auch betrunken, hat sich aber auch komisch verhalten und der hat uns in der Nacht noch so einige Probleme gemacht. Er hat andere Gäste gestört. Wie gesagt, er war auf einmal massiv betrunken. Er muss noch eigenen Alkohol dabei gehabt haben, den wir nicht gefunden haben. Toi, 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 es ist dann alles gut gegangen. Aber der Herr ist am Ende aus allen Vieren als Letzter aus dem Flieger gekrabbelt, weil er dann doch wohl einige Probleme hatte, die er wegtrinken musste diese Nacht.
Was macht sowas mit dir? Du bist mit dem jetzt schon in der Luft. Also es gibt da nicht mehr die Option, ihn rauszuschmeißen. Hat man dann Angst?
Es ist auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl. Dadurch, dass man in einer Crew unterwegs ist, so einer Gruppe, fühlt man sich relativ sicher und mächtig ist jetzt das falsche Wort, aber ich habe ja allen Handlungsfreiraum, den ich brauche an Bord und er hat den nicht. Das heißt, in dem Moment fühle ich mich gut, aber es war auf jeden Fall eine unangenehme Situation, weil er mich ja in dem Moment in meiner privaten Rolle im Layover trifft. Layover ist das, was die Zeit zwischen den Flügen im Ausland, also meine Freizeit im Ausland quasi, und mich da in meiner privaten Rolle antrifft und mich quasi aus meiner Flugbegleiterrolle ja in dem Moment rauszieht. Das heißt, es ist schon dann super unangenehm gewesen, ja.
Gibt's denn, sieht man ja oft in Filmen und so, diese Sky Marshals, die dann da eingreifen, sind die denn bei jedem Flug dabei? Also wenn der jetzt dann wirklich richtig ungehalten geworden wäre und, keine Ahnung, hätte ich irgendwie angefasst, wäre die an die Wäsche gegangen, irgendjemanden, blöd gesagt, auf die 12 gehauen, hätte da irgendjemand eingreifen können?
Wir haben die werden nicht von einer Airline bezahlt, damit die da mitfliegen auf bestimmten Strecken. Man hat aber Gott sei Dank auf jedem Flug ein paar starke Männer dabei. Und die sind auch über die Passagierliste gekennzeichnet. Also gerade Seeleute und Leute vom Militär, die sind auf der Passagierliste gekennzeichnet und die können wir dann auch mal schnell um Rat fragen. Das heißt, ich weiß, wo die sitzen. Ärzte zum Beispiel auch. Wir wissen, wo die sitzen. Wir können die schnell ansprechen.
Okay, bleiben wir bei dem unangenehmen Gefühl in der Luft, wenn es jetzt zum Beispiel Turbulenzen gibt oder so. Hattest du schon mal so Situationen, wo du wirklich gedacht hast, oh Gott, hoffentlich geht es gut aus?
Ja.
Erzähl.
Ich glaube, die hatte jeder Flugbegleiter schon mal. Aber wie du siehst, ich sitze hier, das heißt, es ist immer gut ausgegangen. Ich möchte gern der Community und allen Reisenden vor allem mitgeben, dass Turbulenzen häufig unterschätzt werden. Die kommen halt sehr plötzlich. Und die Leute fühlen sich im Reiseflug oft sehr sicher. Das heißt, Kinder sind nicht angeschnallt, es wird gegessen, klar, es wird getrunken, wir laufen rum, wir machen unseren Service. Wenn ich die Möglichkeit habe, ich persönlich als Flugbegleiterin, schnalle mich immer an, sobald ich sitze oder liege, auch im Bett unten. Also wir haben so ein kleines Kuhrest, da können wir schlafen, da können wir später nochmal drüber reden, da haben wir Betten und auch da schließe ich den Sitzgurt. Weil der Klimawandel, die Winde nehmen immer mehr zu. Man darf das alles nicht unterschätzen. Die Turbulenzen werden medial mehr verbreitet, aber ich habe auch das Gefühl, sie werden mehr. Und die kommen sehr plötzlich. Und dann sackt der Flieger mal 20, 50, 100 Meter ab und reißt alles Schwerfällige in die Luft in dem Moment. Das heißt, man hängt dann an der Decke. 80 Kilogramm schwere Getränketrolleys hängen an der Decke. Unangeschnallte Kinder hängen mit Laptops, Koffern, Rucksäcken an der Decke. Da kann schnell was passieren. Viele Passagiere vergessen es im Reiseflug und ich möchte auf jeden Fall nochmal an die Leute appellieren, dass sie sich bitte anschnallen.
Ja, vor allem, wenn die dann wieder runterkommen. Hast du das so krass schon mal erlebt, dass die an der Decke hängen?
Nee, ich selbst Gott sei Dank noch nicht. Toi, 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 da bin ich auch froh. Ich hatte schon starke Turbulenzen. Ich hatte auch schon diese sogenannten Luftlöcher, wo der Flieger da mal absackt. Ich hatte aber Gott sei Dank immer den Trolley irgendwie gesichert und eine Hand irgendwo dran.
Jetzt jeder und jede, die das hört, der schon Flugangst hat und denkt, ja, ich wollte eigentlich von der Familie jetzt überredet werden, jetzt hatten sie mich fast so weit, jetzt höre ich hier die Franzi, die erzählt, da hängt man unter Umständen an der Decke und fliegt dann mit den Trolleys runter. Was würdest du denn den Leuten sagen, die unter schon schlimmer Flugangst leiden, die wirklich sagen, nee, Malle ist raus, Ägypten ist raus, weil ich traue mich nicht zu fliegen?
Ich fliege jetzt seit 8 Jahren. Ich hatte einmal mittelschwere Turbulenz in 8 Jahren. Das heißt, die Chance ist schon mal gering, dass die überhaupt kommen. Trotzdem sollte man sie nicht vergessen. Und die machen den Flieger nicht kaputt. Das heißt, wenn du dich selber absicherst, kann dir bei Turbulenzen eigentlich gar nichts passieren. Der Flieger kommt an. Das sind einfach nur Winde, die halt dann von der Maschine ausgeglichen werden müssen.
Also heißt nicht, wenn es dann wackelt und ruckelt und so, dass man dann, dass jetzt der Pilot da vorne schwitzt und man kurz vorm Absturz ist?
Meistens wackelt es beim Piloten vorne gar nicht.
Kommt das?
Weil sich die Kraft nach hinten verteilt. Und je weiter hinten man im Flieger sitzt, desto mehr wackelt es. Das heißt, wenn man Flugangst hat, sitzt man am besten möglichst weit vorne.
Ach, spannend. Siehst du, das ist doch schon mal ein super Tipp.
Ja.
Perfekt. Okay, lass uns mal bei den Passagieren bleiben. Also du stehst dann auch da vorne und das ist vielleicht eine interessante Frage. Wie lange hast du gebraucht, um dieses ganze...
Ballett am Anfang.
Das Ballett,
ne? Bei uns heißt es Wasserballett.
Sehr gut.
Genau, wir tanzen, sagen wir dann immer. Das sind 4, 5 Moves, die hast du bei der dritten Vorführung spätestens raus. Und auf der Langstrecke musst du sie ja Gott sei Dank gar nicht machen, da läuft ja ein Video.
Ach, das stimmt.
Nur auf der Kurzstrecke.
Stimmt, okay. Welche Passagiere gehen dir denn so richtig auf den Sack? Was müssen die machen?
Also ich finde es furchtbar, wenn die Leute besoffen an Bord kommen. Mhm. Ihr dürft alle gern vergnügt angetrunken sein. Als Gruppe, wenn man unterwegs ist, wer kann das nicht verstehen? Aber betrunken reisen ist einfach für alle anstrengend. Also für einen selber und für alle, die sich um einen kümmern müssen auch. Und was ich super ätzend finde, ganz persönlich, ist, wenn es Leute nicht schaffen, ihr Gepäck eigenständig oben in den Bin einzuräumen. Ich meine, habt ihr nie Tetris in eurem Leben gespielt? Wenn der Koffer dann einen halben Meter rausguckt, dann geht diese Klappe nicht zu. Dann fliegt dieser Flieger nicht weg.
Aber das hast du doch wahrscheinlich bei jedem Flug, oder?
Bei jedem. Ich muss bei jedem Flug rumlaufen und die Koffer drehen. Obwohl es so für mich so selbstverständlich und offensichtlich ist. Das regt mich auf. Und nochmal Thema Handgepäck. Es gibt ja jetzt diese ganzen neuen Eco-Light-Tarife und Eco-Flex, wo man nur noch mit Handgepäck fliegt. Da freuen wir uns natürlich alle, weil da sparen wir richtig Geld. Aber dann fliegt bitte auch nur mit Handgepäck und kommt dann nicht mit 3 Koffern. Alle wissen, dass unsere Gates es nicht leisten können, das alles zu kontrollieren. Da sitzen viel zu wenig Menschen. Die Leute kommen teilweise mit 3, 4 Koffern an. Für sowas ist ein Flugzeug gerade auf der Kurzstrecke nicht ausgelegt. Das heißt, am Ende kommen wir später vom Hof, also vom Parkplatz oder vom Flughafen weg, weil wir die Koffer alle wieder ausladen müssen, um sie dann unten in den Bauch des Flugzeuges zu packen.
Okay. Jetzt haben wir über dein charmantes Lächeln gesprochen. Woran merken wir denn, dass wir dir jetzt gerade richtig auf den Zeiger gehen?
Also ich bin dann schon auch irgendwann sehr bestimmt. Ich meine, du kannst mich nach 10 Getränken fragen. Wenn du Durst hast, dann gebe ich dir die. Aber wenn es irgendwann blöd wird oder ich mich schikaniert fühle, dann mache ich auch eine Ansage. Also ich muss nicht freundlich bleiben bis Ultimo. Ich bin freundlich, solange ich freundlich sein kann, will, möchte. Aber irgendwann ist auch gut. Und vor allem, wenn es dann sicherheitsrelevant ist, dann gebe ich da auch gerne anweisende Töne, um das unkompliziert zu halten.
Sehr charmant ausgedrückt. Gibt es denn ein Erlebnis, ein kurioses, emotionales, lustiges, nerviges, trauriges mit einem Passagier, einer Passagierin, das dir in deinen 8 Jahren Flugbegleiterinnenkarriere im Kopf ist, wo du öfters mal dran denkst oder bei einer Party auch mal gerne erzählst?
Also ich muss gestehen, dass ich nicht dieses eine Erlebnis habe. Mein Job besteht aus ganz vielen Erlebnissen und ich glaube, das ist auch das, was diesen Beruf so besonders macht. Dass man immer neue Leute hat, immer neue Erlebnisse, positive sowie negative. Klar sind mir so 1, 2 Anekdoten im Gedächtnis geblieben. Ich habe mal ein ganz nettes Gedicht in eine Speisekarte geschrieben bekommen, um mich zu überzeugen, dass ich doch vielleicht die richtige Frau sein könnte für ihn. Ich hatte schon ein paar Stars an Bord, das ist natürlich irgendwie immer was Besonderes. Aber doch, da habe ich eine Anekdote tatsächlich.
Oh.
Ich hatte einen Kater, der hieß Anton. Mein absolutes Lieblingstier. Ich trage ihn auch auf meiner Rippe, tätowiert. Und der heißt Anton, weil ich früher als Kind wahnsinnig großer DJ Ötzi-Fan war. Und der ja bekanntlich Anton aus Tirol gesungen hat. Also DJ Ötzi, wenn du das jetzt hörst, ist your chance. Dann hatte ich den tatsächlich auf einer meiner ersten Kurzstreckenflüge an Bord. Und ich war so hype, weil ich dachte, ja, jetzt spreche ich mit ihm und erzähle ihm das von meinem Kater und so. Und er hat 2 Stunden durchgepennt und hat nicht mal ein Auge aufgemacht. Das war ein bisschen traurig.
Schade.
Und dann so beim Aussteigen ist halt auch immer stressig und so, hat das alles nicht gepasst.
Hättest du mir jetzt so gern von deinem Kater erzählt?
Ich hätte ihm so gern von meinem Kater erzählt und dass ich seit Kind der größte Fan bin, war.
Also nochmal der Appell, DJ Ötzi, wenn du das hörst.
Melde dich bei mir.
Melde dich bei RPA 1.
Ich möchte gern einen Fan treffen.
Du hast andere Stars angesprochen. Wer war noch so zum Beispiel dabei?
Ich hatte letztens Stella Bossi an Bord. Das ist eine DJ. Ein paar Ladies von den Topmodels. Ein paar Politiker.
Ist man da irgendwie anders oder besonders freundlich? Oder nimmt man sich da nochmal raus? Oder ist das unprofessionell, wenn man dann irgendwie beim Aussteigen nach einem Selfie oder nach einem Autogramm fragt?
Nee, man ist nicht besonders freundlich oder so. Man muss eine gewisse Professionalität und Distanz wahren. Ja, ganz klar. Ich bin da in dem Moment für eine Airline und nicht als Privatperson. Aber wenn es die Gelegenheit ergibt und mir das persönlich wichtig erscheint, dann ziehe ich die Leute auch schon mal raus. Ich hatte letztens, wie heißt der denn von der Bloodhound Gang? Der war super geil.
Evil Jared.
Ja, Evil Jared. Den hatte ich letztens an Bord. Geil. Und ich dachte so, ich finde den so geil. Und
geiler Typ.
Ich habe früher so viel Bloodhound Gang gehört, dass ich jetzt auf den Namen nicht komme. Ist eigentlich eine Schande. Und den habe ich dann tatsächlich mal gefragt, ob er nicht hin in die Küche kommen will. Und dann hat er mit uns allen Bildern gemacht. Das war ziemlich geil.
Ja. Ja, aber so schätze ich ihn auch ein, dass das ein ganz toller Typ ist. Okay, ich habe zwei Fragen aus der Redaktion noch bekommen. Zum einen, hast du schon mal Passagiere erwischt, die gerade dem Mile High Club beitreten wollten, also die es auf der Toilette getrieben haben?
Nicht in flagranti, leider.
Heißt? davor oder danach?
Ich habe mal ein Pärchen gesehen, das Händchen haltend und ganz fröhlich, nachdem sie lange auf zwei Stühlen gefummelt haben, Richtung Toilette gegangen ist. Ich darf es nicht sagen, aber meine Airline hört ja nicht zu. Ich habe sie gelassen. Die sollen ihren Spaß haben. Mein Gott, solange die keine anderen Gäste stören, die Toiletten waren ganz hinten im Flieger. Der Flieger ist wahnsinnig laut, das hört kein Mensch. Und dreckiger danach ist als davor ist die Toilette dann auch nicht.
Aber die Toilette ist halt wahnsinnig klein.
Es gibt auch größere, aber ja, meistens sind die wahnsinnig klein. Da muss man sich schon ganz, ganz eng zusammenfärchen. Am besten ineinander, damit man da reinpasst.
Sehr schön. Andere Frage von meiner Kollegin, die gesagt hat, was hast du für Vorgaben, wenn du in den Flieger gehst? Also klar, Uniform deiner Airline ist logisch, aber musst du immer geschminkt sein? Wie müssen die Nägel immer gemacht sein? Müssen die Haare offen oder als Zopf oder als Dutt getragen werden? Hast du da Vorgaben oder darfst du dich da entfalten?
Ich habe da Vorgaben. Die werden jetzt die letzten Jahre immer freier, weil man natürlich gewisse Persönlichkeitsrechte nicht mehr einschränken darf und so. Du siehst jetzt mein Septum, mein Nasenpiercing. Das trage ich mit Stolz. Beim Fliegen verstecke ich's.
Ehrlich?
Ja, weil es einfach von meiner Airline früher nicht gewünscht war. Und ich das deswegen immer noch nicht trage, weil dann natürlich noch der ein oder andere konservative Mitarbeiter ist, der mich dann da vielleicht drauf anspricht und ich einfach keinen Bock auf den Stress habe. Und du weißt, wie es ist. Du erinnerst dich vielleicht an deinen ersten Arbeitstag. Man verlottert vielleicht so ein bisschen mit den Jahren und nimmt nicht mehr alles ganz so ernst.
Willst du mir was sagen?
Nein, John, du siehst super aus. Aber ich trage selten Lippenstift, weil es meine Lippen total trocken macht. Manchmal trage ich dann eher so ein Gloss oder so. Und die Haare muss man auf jeden Fall zusammen machen, wenn die zu lang sind. Also das ist Pflicht, das hat aber hygienische Gründe, dem Essen wegen, und die sehe ich auch ein. Mhm. Und meine Fingernägel muss ich, glaube ich, auch nicht mehr lackieren, das mache ich auch nicht mehr. Man soll halt gucken, dass man im Flieger nicht so blass aussieht. Also dass man einfach ein bisschen adrett und gepflegt gekleidet ist, und da gehört so ein bisschen Schminke, Rouge, Concealer einfach dazu nach einer langen Nacht.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Bist du auch schon mal verkatert arbeiten gekommen?
Nee. Wir haben ein ganz rigoroses Management, was Alkohol und Drogen angeht. Also das wird auch in unregelmäßigen Abständen getestet. Also man muss schon gucken, dass man nicht... Also man hat einen sicherheitsrelevanten Job, das darf man nicht vergessen. Mhm. Man ist da für ein paar hundert Passagiere verantwortlich. Und wenn irgendwas passiert und du das überlebst, fällt dir das im Nachhinein auf den Deckel. Das heißt, ganz übermüdet darf ich da nicht erscheinen. Mhm.
Hat man als Flugbegleiterin denn noch Jetlag oder gewöhnt man sich da dran?
Nee, man fliegt ja immer in andere Richtungen. Das heißt, Jetlag habe auch ich immer. Man muss dann nur schauen, wie man damit umgeht.
Wie ist es, wenn wir nach der Landung für dich und deine Crew und den Kapitän klatschen? Ist das so ein Ding, also macht man das noch?
Malle-Urlauber machen das noch, die restliche Welt nicht mehr.
Okay, jetzt habe ich wohl ein Lieblingsreiseziel von mir verraten. Okay, wie geht man denn damit um, wenn sich einige Passagiere über andere beschweren? Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, hier der Typ neben mir, der hat die Schuhe ausgezogen, das stinkt wie Hölle. Du bist ja eigentlich Kindergärtnerin. Du musst ja dann irgendwie diese kleinen Konflikte auch irgendwie lösen.
Ja, man ist so ziemlich alles an Bord tatsächlich. Also Krankenschwester, Kindergärtner, Kellner, was gerade so, Psychologe manchmal auch, was gerade so gebraucht wird. Ja, also gewisse Sachen müssen einfach akzeptiert werden. Ja, wenn der Mensch jetzt neben mir Käsefüße hat, dann ist es halt so. Dann ist es vielleicht auch so, wenn der vorher nicht schon 14 Stunden in einem anderen Flieger saß. Aber wenn die jetzt offensichtlich nach Schweiß riechen und Frankfurt ist meine Homebase, das ist ein Dreh- und Angelpunkt für die ganze Welt. Das heißt, die Leute kommen teilweise von Indien, von Asien, fliegen weiter in die USA. Die sind lange unterwegs, die riechen manchmal unangenehm. Ich glaube, wichtig ist, so Leute nicht bloßzustellen, sondern denen eine gewisse Diskretion zu geben. Das heißt, ich ziehe die raus, ich gebe denen ein paar Erfrischungstücher, sag, sie hatten wahrscheinlich eine lange Reise, gehen sie doch mal auf Toilette, machen sich mal ein bisschen frisch. So werden so Situationen gehandelt.
Gab es da schon mal irgendwie blöde Situationen, dass da jemand irgendwie Unverständnis hatte?
Also wo es halt oft Unverständnis gibt, ist halt, wenn übergewichtige Passagiere irgendwie nur einen Sitzplatz gebucht haben, aber eigentlich doch zwei brauchen. Das führt halt oft zu Konflikten, die bei einem vollen Flieger auch nicht immer lösbar sind. Ne? Also wir können die Leute nicht immer unbegrenzt umsetzen. Das heißt, es gibt schon Leute, die sich im Flieger auch mal anschreien. Ja, da muss man schnell eingreifen, deeskalierend wirken, weil ja, wenn man sowas 10 Stunden dann über dem Ozean hat, ist nicht gut.
Und dann macht Franzi eine klare Ansage und alle Spuren wieder.
Genau, im besten Fall.
Hast du ein Lieblingsreiseziel? Wenn du weißt, am Wochenende geht's nach X, da freust du dich wie Bolle drauf?
Alles in Südamerika eigentlich. Ich mag die Lebensfreude, die Menschen, das Warme, das Essen, die Kultur, das Laute. Das ist alles so ganz anders als hier.
Das finde ich toll. Lass uns das mal durchspielen. Du fliegst jetzt in welches Land? Wohin wollen wir?
Oh, wir können ja mal nach Kolumbien fliegen.
Okay, wir fliegen nach Kolumbien. Wie lange hast du Aufenthalt? Wie ist dein Jetlag-Zustand? Und kannst du diesen Layover dann auch überhaupt nutzen? Also wir haben jetzt vorhin gehört, du hast schon irgendwie Zeit im Pool oder am Meer zu liegen. Aber kannst du das dann richtig fett genießen? Vielleicht sogar Sightseeing machen?
Ja, also je länger der Flug und je größer die Zeitdifferenz zum Abflugsort, das heißt zu Deutschland in dem Fall, desto länger ist mein Aufenthalt vor Ort. Das heißt, wir fliegen jetzt knapp 12 Stunden nach Kolumbien. Die Zeitdifferenz ist recht groß. Ich glaube, 7 Stunden sind es mindestens. Zudem liegt Kolumbien noch recht hoch. Das heißt, mein Körper braucht auch ein bisschen mehr Regenerationszeit. Und ich habe im besten Fall 3 ganze Tage Aufenthalt vor Ort. Also ich komme am ersten Abend an und fliege am letzten Abend wieder ab. Und zwischendrin habe ich 3 Tage frei. Cool. Und da kann man schon ordentlich was machen. Als Flugbegleiter bleibt man dann auch nicht immer vor Ort, sondern wir haben ja so ein bisschen vergünstigte Tarife und Airlines kooperieren da auch miteinander. Das heißt, bei meinem letzten Kolumbien-Aufenthalt sind wir weiter an die Karibikküste geflogen und haben unser Layover dann dort verbracht. Das ist schön.
Bleibt man dann immer mit der Crew auch zusammen oder bist du dann auch mal so auf eigener Faust? Also versteht man sich dann auch immer mit der Crew so gut, dass man da jetzt sagt, ach komm, wir machen jetzt einen schönen Mädelstrip oder so? Oder sagst du, ich mach's lieber mal ein paar Stündchen allein?
Das ist mal so, mal so. Das kommt tatsächlich ganz auf die Crew an. Wenn man aber so weit wegfliegt und viel Aufenthalt hat, dann plant man ja vorher auch mal gewisse Sachen. Das heißt, du planst auch mit Leuten, die du gar nicht kennst. Quasi eine 2-3-tägige Urlaubsreise, ja. Aber im besten Fall verstehst du dich mit allen Leuten und kannst dann vor Ort was Schönes machen. Es gibt aber auch Layover, gerade so Ostküste, so New York und sowas, USA, wo man nicht lange Aufenthalt hat, meistens nur so 20 Stunden. Und das dann auch mit den Flügen recht anstrengend ist, obwohl die nicht so lang sind. Aber da macht dann mehr jeder sein Ding. Und das sind auch so Standardstrecken, sage ich mal. Da hat man dann als Flugbegleiter auch gewisse Habits. Also ich muss dann Kerzen kaufen gehen und Unterwäsche und so Sachen. Ich habe dann da auch Dinge zu tun, ja. Da ist man dann auch gerne einfach allein unterwegs. Da will man ein bisschen schlafen, ein bisschen essen, ein bisschen shoppen und wieder ins Bett.
Gibt's eine Reise, an die du dich super gerne zurückerinnerst? Bleiben wir in New York, keine Ahnung, Weihnachten in New York erlebt oder in Paris oder etwas, wo du sagst, das werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen?
Ich habe mal Geburtstag in Tokio gefeiert. Das war ganz cool. Und da gibt's den Tokyo Tower. Die Geschichte ist eigentlich ganz witzig, weil sie endet so willkürlich. Es gibt den Tokyo Tower und die werben mit einem riesen Birthday Present, wenn man da an seinem Geburtstag hingeht. Also bin ich voller Inbrunst dahin gelaufen und dachte, heute hole ich mir da mein Birthday Present ab. Und ich war dann dort und habe voller Stolz erzählt, dass ich heute Geburtstag habe und dachte, ich kann mir diese 30-40 Dollar sparen und auf diesen Tower fahren. Und dann schob die mir so einen ganz kleinen Sticker von dem Tower rüber und sagte, Happy Birthday.
Also das war dein Big Birthday Present, dieser Sticker vom, wo klebt er jetzt?
Ich glaube mittlerweile nirgends mehr. Der klebte mal auf meinem Koffer, aber die Haltbarkeit war auch nicht sonderlich gut. Das heißt, irgendein Loader hat den schon wieder runtergeschrubbt.
Hast du dich jemals auf irgendeiner Reise einsam gefühlt? Oder ist das bei dir einfach immer so, ich lebe meinen Traum?
Nee. Und man muss auch schon ehrlich sagen, man nimmt seinen Rucksack halt auch überall mit hin und seinen Kopf. Ne? Das heißt, wenn man zu Hause mal Probleme hat, sowas wie Liebeskummer oder so, dann nimmt man das auch ins Ausland mit. Und manchmal ist es dann nicht so schön, wenn man da keine Freunde und Familie in der Nähe hat, bei denen man sich gerade auskotzen kann oder zu denen man mal eben schnell fahren kann. Es ist ein gelebter Traum. Ich liebe diesen Job. Ich bin dankbar, dass ich die Welt sehen darf. Aber manchmal fühlt man sich auch mal einsam, weil man ist ja auch alleine unterwegs.
Was machst du dann? Vertraust du, wenn du jetzt dann eine Crewmemberin hast, wo du merkst, die, mit der kann ich mich jetzt gut anvertrauen, erzählst du dann auch über Liebeskummer, über irgendwelche Probleme oder machst du das mit dir aus oder hast du dann jemanden zu Hause, wo du dich dann zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo auch immer du gerade auf der Welt bist, wenden kannst?
Das Kuriose ist, dass Flugbegleiter tatsächlich über fast alles miteinander reden, auch über sehr private Sachen. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass man oft nur diese 2-3 Tage zusammen verbringt und sich danach nie wieder sieht. Das heißt, du hast gar keine Bedenken, irgendwas auszuplaudern. Das heißt, wenn es mir scheiße geht, dann kommuniziere ich das meiner Crew auch. A, wissen die dann mit mir umzugehen, wenn es mir in irgendeinem Moment vielleicht nicht so gut geht. Und B, habe ich da schon auch einen gewissen Rückhalt. Also da sind immer irgendwelche Menschen, denen das auch schon passiert ist, die auch schon Liebeskummer hatten oder so. Und die unterstützen mich dann. Die geben mir Tipps und Ratschläge. Und die geben vor allem ganz andere Perspektiven und Einblicke als Freunde und Familie. Und das ist manchmal echt Gold wert.
Zum Beispiel?
Na, wenn du zu irgendeiner Situation zum Beispiel Rat suchst und deine Freundinnen sagen alle, das ist ein Arschloch, trenn dich von dem. Ja? Und deine Flugbegleiter-Crew sagt aber, guck mal, hast du das schon mal so gesehen? Hast du den Satz mal so interpretiert? Sprich doch nochmal mit ihm, bla bla bla. Dann ergeben sich oft andere Lösungswege nochmal und das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Es gibt schon so einen krassen Crew-Zusammenhalt und doch ist dann jeder total für sich. Also es ist irgendwie so eine Kurzzeitfamilie, genau. Danach sind die Verbindungen ja komplett gelöscht. Man trifft sich danach auch nicht mehr. Man sagt immer, hoffentlich fliegen wir irgendwann mal wieder, aber man würde sich nie privat anrufen oder meistens nicht und sagen, lass mal einen Kaffee trinken gehen.
Meistens nicht. Hast du schon mal eine Freundin, einen Freund gefunden über die über den Job als Flugbegleiterin? Man ausgetauscht hast und man sagt, man telefoniert einmal die Woche oder so?
Ich habe ganz viele Mädels aus meinem Grundkurs behalten, weil das einen natürlich wahnsinnig zusammenschweißt. Das ist ein Mädchentraum für viele. Und da ergeben sich natürlich Verbindungen, die irgendwie auf Dauer halten, weil man da auch viel mehr Zeit zusammen verbracht hat. Aber jetzt aus meinem alltäglichen Flugbegleiterleben habe ich tatsächlich, glaube ich, keine Freundschaften generiert. Nein.
Gut, Franzi, bevor wir zum Ende kommen, lass uns klären, welche Klischees über Flugbegleiterinnen stimmen denn und welche stimmen nicht?
Wir schlafen nicht alle mit den Piloten.
Das war tatsächlich ein Klischee, was hier in der Redaktion diskutiert wurde, ob das wirklich so ist. Ich soll dich auch fragen, ob das wirklich so ist, aber wenn du es gleich verneinst, dann...
Das dachte ich mir schon. Mhm. Ja, also das ist ja so ein weit verbreitetes Klischee. Aber das stimmt absolut gar nicht. Also natürlich bietet so ein Layover gewisse Vorteile. Man ist von zu Hause weg, man hat eine schöne Umgebung, man ist unter sich und so. Und ich habe auch schon von den, ich will jetzt nicht die Cockpit-Kollegen bashen, aber in jedem Hafen eine Frau und so, hört man ja. Ist aber, glaube ich, nicht immer so. Also tatsächlich habe ich ganz viele korrekte Menschen kennengelernt, die nicht ihre Partner während der Arbeit betrügen. Und ich hatte auch noch nichts mit einem Piloten.
Ach, guck. Ja. Ich wäre jetzt gar nicht so indiskret gewesen, hätte gefragt.
Kann ich ja sagen.
Dann abschließend vielleicht die Frage, welche Tipps hättest du denn für jeden Passagier, angefangen bei der Buchung des Fluges über Aufenthalt an Bord bis hin zum Sitzen und 10 Stunden im Flieger bleiben, welche Tipps hättest du?
Ja, sich auf jeden Fall ausreichend zu informieren. Also sowohl über die Zielgegend, was will ich da machen, wie sicher ist es und was brauche ich dafür, als auch über den Flug an sich. Wie lang ist der Flug? Welchen Komfort möchte ich haben? Was bin ich dafür bereit zu zahlen? Was für ein Gepäck habe ich? Was muss transportiert werden? Ja, rechtzeitig am Flughafen sein, besonders in den Ferienzeiten. Wir wissen, wie es ist. Sicherheitskontrollen, manchmal dauern die 3 Stunden, manchmal nur eine halbe. Ja, dass man alles Wichtige dabei hat. Aber dass man halt früh genug anfängt, um dann am Morgen auch keinen Stress mehr zu haben. Wenn ihr glutenfrei lebt, wenn ihr vegan lebt, guckt auf jeden Fall, dass ihr das Essen vorbestellt. Das wird an Bord geliefert, ihr kriegt es dort ausgeteilt und das macht es für alle einfacher.
Wo mache ich das? Kann ich das dann online beim Check-in machen? Oder?
Genau, okay. Das machst du beim Check-in, wo du auch deinen Sitzplatz auswählst. Meistens ist es ja so, dass man sich 24 Stunden vorher einchecken kann und ich glaube, da gibt's dann auch schon Sitzplätze, die man frei wählen kann. Mittlerweile kosten ja auch viele Sitzplätze was, gerade die mit mehr Beinfreiheit. Selbst die kosten, ich glaube, kurz vor Flug beim Check-in werden die dann auch noch freigegeben. Das heißt, wenn man das Risiko wahren will und einem der Sitzplatz nicht so wichtig ist, kann man auch noch ein bisschen warten und später einchecken.
Und wenn man mit Handgepäck fliegt, dann auch wirklich nur Handgepäck mitnehmen. Das haben wir auch schon gehört.
Genau, das wäre schön.
Richtig in den Bin oben einräumen.
Bitte.
Franzi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir in die Lüfte abgehoben bist. Vielen Dank, dass du uns aus dem Nähkästchen erzählt hast. Und dann wünschen wir dir für deine weitere berufliche Laufbahn alles Gute und schön, dass du da gewesen bist. Danke.
Ja, danke auch.
Tja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Habt ihr weitere Fragen, die ihr schon immer mal einer Flugbegleiterin stellen wolltet? Dann schreibt sie uns. Wir sitzen ja jetzt an der Quelle. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Liebe, eine gute Zeit und falls er noch ansteht, einen schönen Urlaub.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von rpa1. Jetzt abonnieren.